Schau mal die Pföre.
Am Wegrand.
6-7 Meter hoch und weisse Blütenstände.
Ja, die sehen wir gut von da
ein
aus.
Podcast zum Aufblühen.
Der weissblühende Strauch, der leuchtet jetzt wirklich von weitem schon.
Kommen wir mal her.
Mit dem Beat Fischer und dem Thies Wachter.
Das ist er.
Wow.
Ja, Beat, das ist natürlich schon für mich ein Highlight, oder? Dass ich nicht mehr muss in die Knie gehen. Das ist das allererste Mal, dass wir einen Strauch anschauen, einen blühenden.
Du kannst wirklich von Glück reden, weil ich hier Bäume zeigen könnte. Wenn ich dort nebenan schaue, sehe ich schon, wie die Ulme gerade blüht. Und das siehst du fast nicht, so kleine Blüten. Und der Nacken tut er einfach wieder. Darum haben wir heute etwas gewählt, das auf unserer Augenhöhe gerade blüht.
Das gefällt mir, Botaniker auf Augenhöhe.
Also, jetzt schaue ich mir gerade. Ich muss vielleicht sagen, was wir zuerst anschauen.
Ja, sag doch das mal.
Das ist die Traubenkrise. Brunus padus.
Traubenkrise. Das ist jetzt lustig, weil ich nämlich, als wir hergelaufen sind, gesagt, es sind so traubenartige Blüten.
Ja, das ist genau der Blütenstand, der ist traubenartig aufgebaut. Und es ist ein neuer Verwandter von unserem Krisebaum.
Aber der sieht ja ganz anders aus als Krisebaum. Also die Blüten sehen ja völlig anders aus.
Also das Krise?
Ja.
Nein, das ist fast gleich sogar, wenn man die einzelnen Blüten anschaut.
Die einzelnen Blüten, aber nicht der Blütenstand. Der sieht völlig anders aus.
Du siehst die Ähnlichkeit nicht. Da muss ich schnell einen systematischen Kurzblock rein tun.
Jetzt wird es kompliziert wahrscheinlich. Nein, muss ich das nachher rausschneiden?
Ja, das kann ich. Zum deinem Verständnis. Es sieht nicht aus wie ein Krise, ist aber ein Krise. Die Pflanzensystematik funktioniert eigentlich so. Du tust einfach Blüten anschauen und Früchte, und wenn sie ähnlich sind, dann ist es vielfach näher verwandt. Alles andere, wie die Pflanze wächst, ist eine einjährige Pflanze, ist es ein kaktusartiger Wuchs, ist ein riesiger Baum, das ist alles sekundär, nur eine Anpassung an Lebensraum. Und wenn wir uns das anschauen, hier, das Traubenkrise, dann sehen wir hier einen Stamm, der ist etwa 7 Meter hoch, manchmal wird es bis zu 10, 12, 15 Meter. Das heisst, es würde in einem Krisebaum entsprechen, aber es kann auch buschförmig, strauchförmig wachsen. Das heisst, die Erscheinung ist nicht gleich wie beim Krise.
Ja, das sage ich ja.
Aber Blüten. Und jetzt gehen wir so eine Blüte näher anschauen.
Kannst du eigentlich auch mal über eine Pflanze reden, ohne dass man gerade eine Blüte näher anschauen? Oder ist das irgendwie einfach so das Muster, das Grundmuster, wie du an die Pflanze hergehst?
Ja. Also das ist fast etwas vom Wichtigsten, Blüten anzuschauen. Weil dort geht einfach die Post ab, oder? Wenn du die Blüten siehst. Was passiert da? Das ist eigentlich das Zentrum. Dort ist das genetische Material. Das tut anlocken, das aus Betören. Blüten ist wirklich das Organ, was darum geht.
Jetzt hast du wieder glänzende Augen, aber es hat dich gerade ein bisschen irritiert, meine Frage. Hast du gerade noch ein bisschen müssen sammeln? Weil das ist fast ein bisschen ein persönlicher Angriff glaub, auf dich. Nein, es ist mir einfach aufgefallen, dass jedes Mal jetzt immer zuerst auf die Blüte und dann hast du es auseinandergenommen und musst es genau anschauen, was aufgebaut ist. Und dann nachher hast du noch ein paar interessante Details zu dieser Pflanze erzählt. Können wir es mal umkehren? Kannst du mal zuerst noch etwas Interessantes zur Pflanze sagen und nachher schauen wir die Blüte genauer an? Ist das möglich?
Absolut möglich.
Also?
Wir gehen das Blatt holen.
Ja.
Das Blatt, du siehst ja, die Blätter sind schön frisch grün, so hellgrün. Und jetzt nehme ich ein einziges Blatt. Die Blätter, die sind so länglich, vielleicht 5-6 cm jetzt da. Und jetzt einen rötlichen Blattstiel. Und dort, wo es vom Blattstiel aufs Blatt geht, siehst du die zwei kleinen Pünktchen.
Die sind aber extrem klein.
Ja, die sind extrem klein, aber du siehst sie. Das ist sehr gut. Das sind sogenannte extraflorale Nektarien.
Extraflorale Nektarien. Das muss irgendetwas mit Nektar zu tun haben.
Ja, genau. Und extraterrestrisch kannst
du? Ja.
Also das sind die außerirdischen. Das heisst, ich tue ja manchmal ein bisschen erzählen, dass die Pflanze Nektar anbietet als Belohnung beim Blütenbesuch. Das heisst, die Pflanze bildet Nektar bei den Blüten. Darum fange ich mit den Blüten an. Aber es gibt auch Nektarien, also Produktionsstätten von Zuckerwasser, die sich außerhalb der Blüte befinden, also extrafloral. Und das sind genau die beiden Pünktchen. Und bei den meisten Krisearten, die es auf dieser Welt gibt, 250 Arten, findest du immer eins bis zwei von diesen Pünktchen an den Blättern.
Aber heisst denn das auch, dass dann, also die Nektare, das sind ja immer, locken ja immer Insekten an, die dann das wollen, raussaugen und so weiter und so fort. Also das heisst, da werden Insekten angelockt bei den Blättern?
Bei den Blättern. Und das ist erstaunlich. Das heisst, vielfach weiss man noch nicht bei allen Arten, was da genau passiert. Was man aber weiss, ist bei den meisten Prunusarten, also Krisiarten, wird dort tatsächlich Nektar produziert. Und vor allem in dem Stadium, wo die Blätter gerade austreiben. Also im frischen Stadium. Und das mache ich zu einem bestimmten Zweck. Sie locken Polizisten an. Polizisten wie Ameisen. Es können auch Wespen sein oder auch Käfer.
Polizisten? Also wieso Polizisten?
Die haben die Funktion der Polizisten. Die Ameisen kommen, die wissen, oh, dort gibt es Nektar, Zuckerwasser, da komme ich. Und die sind dann noch hier bei diesen Blättern, trinken das. Und während dem, dass sie das trinken oder da auf dieser Pflanze sind, tun sie die Pflanze beschützen. Das heisst, wenn irgendein Falter kommt und will seine Räubli da hinlegen, die Räubli werden gerade weggenommen. Das heisst, die tun die Finde eigentlich eliminieren. Und darum haben sie die Funktion von Polizisten.
Die Ameise, deine Freundin und Helferin.
Das ist genau so sagen. Und das ist clever. Aber beim Traubenkrise hat man das noch nicht so genau untersucht, dass ich genau sagen kann, jetzt dir, wie das hier funktioniert. Man weiss es einfach von den nahverwandten Arten, wie zum Beispiel beim Krisebaum. Aber ich nehme an, das funktioniert das genau gleich. Das ist echt das Schema.
Ich sehe einfach überhaupt keine Ameisen auf diesen Blättern im Moment, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch nicht. Und zwar ist auch der Nektar schon versiegt. Die Blätter sind schon zu gross, man muss die frischen Blätter anschauen.
Da hast du wieder gut rausgeredet.
Und es kann auch sein, viele Pflanzen machen das. Am Morgen ist die Produktion am höchsten. Das heisst, wenn wir am Morgen da wären, könnte man vielleicht noch bei den frischen Blättern rauskommen, Ameisen sehen.
Also, man lernt bei dir, dass je nach Tageszeit man Unterschiedliches kann entdecken bei den Pflanzen. Das ist nämlich auch noch interessant.
Ja, die Produktion von Nektar und Pollen ist völlig auf den Bestäuber angepasst. Also je nachdem, wenn die aktiv sind, wird auch die Produktion hochgeschraubt von den Pflanzen.
Ich habe das Gefühl, jetzt wirst du langsam ungeduldig. Jetzt willst du wirklich so eine Blüte anschauen. Jetzt machen wir doch das.
Also,
kannst du das relativ schnell machen?
Ja, mal, ich mache es schnell. Also, es ist absolut ein Eyecatcher, das müsste ich mal sagen. Du siehst hier hunderte von Blüten. Und ein Blütenstand, wie wir dem sagen, ist so traubig angeordnet. Vielleicht bis 20 bis 30 Blüten haben wir jetzt hier vor uns. Fünfzählig, also fünf weiße Kronblätter. Und im Zentrum männliche und weibliche Pflanzenteile. Wobei im Zentrum siehst du den weiblichen Teil und etwa so 20 bis 30 Staubblätter, der männliche Teil. So, das war ganz kurz. Was mir gefällt, ist, erstens, Blätter und Blüten werden miteinander gebildet. Zweitens, die Blütenstände sind vielfach exponiert. Das heisst, die Pflanze muss ja schauen, dass, wenn sie so eine Werbung machen, dass sie gesehen wird. Und es ist nicht gut, wenn sie die Blüten erst nach den Blättern produzieren, weil sonst ja die Blätter die Blüten verdecken. Die hat das gelöst, indem sie gerade beides miteinander produziert. Die Photosynthese kann stattfinden mit den Blättern. Und die Blüten sind exponiert, das heisst, von 50 bis 100 Meter sehen wir die Pflanzen schon von Weitem.
Ja, das ist jetzt also wirklich schnell gegangen, da die Blüten zu beschreiben. Sie ist übrigens nicht gel, sondern sie ist weiss. Haben wir das schon gesagt? Ich glaube nicht.
Haben wir noch nicht? Ich weiss nicht.
Schmeckt das eigentlich? Ich habe vorher das Gefühl, dass es schmeckt.
Ja, es schmeckt. Am Morgen würde ich es da wieder sagen, ist der Duft stärker. So ein bisschen süßlich.
Warum ist das so?
Weil auch der Bestäuber, da sind jetzt wieder verschiedene Bestäuber, die angelockt werden, jetzt wird wieder Nektar und Pollen angeboten, sind vor allem Fleugenartige, also Schwebfleugen, aber auch Bejali und Nachtfalter, Falter werden hier angelockt und die ist die Produktion am Morgen höher. Und jetzt ist eigentlich schon alles ein bisschen bestäubt, habe ich das Gefühl.
Was gibt es denn sonst noch zu sagen zu dieser Traubenkrise? Hast du alles erzählt?
Der Lebensraum, denke ich, noch spannend. Es sind eigentlich feuchte Mischwälder, Auenwälder. Du schaust jetzt am Boden, es ist extrem trocken. Wir haben noch nie, also schon lange nicht mehr so einen trockenen Frühling gehabt, von mir aus gesehen.
Du kannst meine Gedanken lesen.
Es ist so, es knistert alles. Also, es ist wirklich trocken. Es wäre ein feuchter Wald, wenn ich auch umschaue. Es ist eine sehr grosse Gehölzvielfalt. Wir haben Eschen, wir haben Erlen, wir haben Ulmen, wir haben Spitzahorn neben den Buchen. Das heisst, es ist ein vielfältiger Wald. Und das ist der Lebensraum von diesen Traubenkrise. Und die fangen jetzt an zu blühen. Das ist dann vielleicht bis Mai durch, dann bis Juni. Spannend ist auch, wenn die Bestäubung erfolgreich ist, dann gibt es kleine Früchte. Zuerst sind die rot und die werden nachher so glänzig schwarz, so erbsligross. Und es ist ja eine Krise. Das heisst, es ist die Frage, kann man das essen? Man kann.
Ja, kann man das essen?
Man kann es essen. Ich finde es nicht gut. Es ist
nicht. Schon probiert?
Ja, schon probiert. Es ist überhaupt nicht süß, es ist nicht wohlschmeckend. Vielleicht habe ich es zu spät oder zu früh genommen, also nicht im richtigen Zeitpunkt. Aber die Idee ist natürlich nicht wieder, dass wir das essen sollen, sondern es sind Vögel. Vögel, finde ich das noch lecker, toll. Kommt, esset das. Nachher ist es immer das Gleiche eigentlich bei diesen Sträuchern und Bäumen. Das Fruchtfleisch wird verdaut, der Samen, der ein kleiner Stein ist, eine Art, geht durch den Darm durch, der Vogel fliegt weiter, nachher wird der Kot deponiert. Kot ist ideal für eine Pflanze, sich auszubreiten, weil im Kot haben wir Nährstoffe und es ist etwas feucht. Und im nächsten Frühling geht es los und dann kann man keimen und das neue Pflänzchen gedeiht.
Also hat Vogelscheiss direkt auch etwas Positives?
Als Transport? Absolut.
Ausser es geht gerade auf einmal, dann kann ja der Samen auch nicht irgendwie...
Beim Krisenbaum funktioniert es ja auch nicht wegen dem Mensch, weil wir meistens aufs WC gehen. Weißt? Also, aber bei den Tieren funktioniert es natürlich, wenn Füchse und...
Ja, nein, beim Krisen tun wir häufig die Steine rausspeuzen, oder?
Ja, das
und nachher landen sie irgendwo. Und das gibt es auch Tiere, die Kerne rausspeuzen.
Also speuzen, das wüsste ich jetzt nicht, aber ein Fuchs, der catchet das Zeug und der kommt das auch wieder vorne raus, nehme ich an.
Da sind wir jetzt ein bisschen auf unsicherem Terrain.
Und beim Essen von diesen Traubenkrisenfrüchten muss man aber aufpassen, dass man eigentlich nur das Fruchtfleisch isst. Und der Samen im Inneren, also der Steinkern, den würde ich wieder ausspucken, weil der ein bisschen Blausäure. Also der ist giftig.
Also du empfiehlst das nicht unbedingt zum Essen?
Mal, das Fruchtfleisch kann man essen. Also ich habe gelesen, man hat auch früher Konfi gemacht oder Säft. Also es ist also gebraucht worden. Aber der Stein selber, also der eigentliche Samen im Zentrum, den würde ich nicht nehmen. Das ist ja eigentlich wie bei den Nachverwandten, Prunusarten, Krisenarten, Mandelbaum, Aprikosen, Blumen.
Die haben zum Teil auch Steine, die nicht so bekömmlich sind, oder, wenn man sie dann nachher isst.
Die haben auch Blausäure drin, das solltest du nicht essen. Aber du sagst es gerade, du siehst jetzt gerade wieder die Verwandtschaft, die haben auch einen Stein. Das ist alles Steinobst. Was ich jetzt aufgezählt habe. Das ist alles neu verwandt, gehört alles in die Gattung Prunus.
Gibt es noch ein abschliessendes Fazit?
Ja, vielleicht auch.
Fazit.
Es ist giftig, auch zum Beispiel die Rinden oder das Holz. Das macht aber für uns keine Rolle, weil es hat auch Blausäurestoffe drin, weil wir essen das nicht. Aber es wird auch nicht so gegessen von den Tieren. Aber früher hat man das gebraucht, die Pflanzen, um gewisse Krankheiten behandeln, wie Asthma oder Syphilis.
Syphilis?
Syphilis, ja, habe ich gelesen. Das heisst, es muss auch noch stark sein, das Gift. Aber doch auch nicht stark, dass man die auch nicht stirbt, sondern nur Syphilis kann bekämpfen und behandeln.
Also ich würde trotzdem immer noch zum Doktor gehen und nicht da irgendwie Selbstversuche machen am Traubenkrise. Ja, das ist also schön da. Je länger dass man den anschaut, umso schöner wird er. Kommt mir fast ein bisschen so vor.
Also es ist so wohltuend, so eine Traubenkrise anzuschauen, finde ich. Mit diesen weissen Blütenständen zu Hunderten, hier im frisch sprießenden Laubwald. Das ist echt eine Augenweide, muss ich echt nochmal so sagen.
Und in der nächsten Episode geht es um den
Arum Maculatum. Arum Stab.
So ernst heißt das immer. Botanik, Beat Fischer, Produktion Fies Wachter, Sounddesign Lucky Fritz, Musik Blue Dot Sessions.